Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Brüssel richtet seine neueste und vielleicht stärkste Waffe gegen die großen amerikanischen Technologiekonzerne. Konkret jetzt gegen Apple. Der Vorwurf, der Apple viel Geld kosten könnte, der App Store habe zu hohe Mauern und koste Entwickler zu viel Eintrittsgeld. Außerdem, seit 9 Jahren sind nicht mehr so viele Unternehmen pleite gegangen wie jetzt. Geht es los oder ist das mehr oder weniger normal? Und wir hören uns an, womit die deutsche Industrie gegen ihre Angst ankämpft, international abgehängt zu werden. Los geht's aber mit Gerechtigkeit. Die kleinen Fische werden in Wirtschaftssachen verurteilt, die großen lässt man laufen. Das sehen einige Ermittlerinnen und Ermittler so. Und auf den ersten Blick gibt ihnen das, was heute in Bonn passiert ist, recht. Das Verfahren gegen den bekanntesten deutschen Bankier, der wegen schwerer Steuerhinterziehung in 14 Fällen vor Gericht stand, das wurde heute eingestellt. Christian Olearius heißt der Mann. Er hat sich wie andere Banker und Berater auch Steuern erstatten lassen, die er vorher beim Aktienhandel gar nicht gezahlt hat. Die Chiffre dafür ist Cum-Ex-Skandal, der größte Steuerhinterziehungsskandal, den Deutschland je gesehen hat. Und von dem es jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel sieht, denn der ehemalige Chef des Bankhauses Warburg, Olearius eben, ist dauerhaft verhandlungsunfähig. Ulrich Ueckerseifer beobachtet das Verfahren schon sehr lange. Herr Ueckerseifer, das ist kein Freispruch, aber auch kein Schuldspruch. Was dann?
Es ist eine Verfahrenseinstellung, denn auch dann gibt es ein Urteil, das ist heute am frühen Nachmittag gefällt worden und das Urteil ist eben, das Verfahren wird eingestellt, weil der Angeklagte einen so schlechten Gesundheitszustand hat, dass die perspektivische Dauer dieses Verfahrens, und das können bis zu 3 Jahre noch sein, einem über 80-Jährigen einfach nicht zuzumuten ist.
Jetzt hat ja gerade die ehemalige Chefermittlerin bei Cum-Ex vor ein paar Wochen gesagt, Anne Brohr-Hilker, sie wirft hin, weil sie das Gefühl hat, die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen. Also jetzt ist da mal ein großer Fisch schon wieder von der Angel. Und die anderen?
Die anderen sitzen im Gefängnis, denn das ist ja nicht der erste Angeklagte von der Warburg Bank. Also kein Bereich von Cum-Ex ist so durchermittelt, könnte man sagen, wie der Aspekt der Warburg Bank. Und es gab bereits 4 Angeklagte von Seiten der Warburg Bank. Die sind alle zu Haftstrafen verurteilt worden, die längste 5,5 Jahre. Und wenn es jetzt nicht diese gesundheitlichen Dreh gegeben hätte und ich mich ein bisschen so auf Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung zurückbesinne, dann wäre es eben einfach sehr wahrscheinlich gewesen, dass auch Christian Olearius eine Haftstrafe bekommen hätte. Vielleicht nicht so lange wie die anderen wegen seines Alters, aber es hätte sehr gut in diese Richtung gehen können. Und kleine Anmerkung noch zum Einstellungsurteil. Ganz überraschend hat im Anschluss die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt gegen dieses Urteil. Das war insofern überraschend, weil sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung gemeinsam vor einiger Zeit ja die Einstellung des Verfahrens eben wegen der genannten Gesundheitsgründe beantragt haben. Also das wird in ein paar Wochen nochmal spannend, wenn es da die Begründung gibt, ob das zugelassen wird, diese Revision, und was dann dabei rauskommt. Also so ganz zu Ende ist es dann doch noch nicht.
Aber es ist jetzt durchaus in einem üblichen Rahmen, dass man nicht das Gefühl haben muss, hier ist ein Rechtsverständnis verletzt worden oder hier kann man das Gefühl haben, es kommen tatsächlich die großen Fische irgendwie privilegiert davon.
Also die Sache mit den großen Fischen, dieses Argument hat interessanterweise die Warburg Bank ja durchgehend selbst gebracht. Wir sind eine kleine Privatbank. Was ist denn mit den großen, mit den Landesbanken? Was ist mit der Deutschen Bank? Ne, hat er so mit dem Finger auf die großen Banken gezeigt. Ja, die müssten auch noch alle drankommen. Man muss ja sagen, 1700 Beschuldigte werden bei der Staatsanwaltschaft geführt. Wir haben also einen Bruchteil bisher erst gesehen und es wird wichtig sein für das Rechtsverständnis, dass da auch weiter konsequent angeklagt wird. Was jetzt den Aspekt innerhalb der Warburg Bank angeht, da würde ich nicht sagen, die Kleinen werden gehängt, die Großen lässt man laufen. Man lässt die Alten laufen. Auch nicht unbedingt gut fürs Rechtsverständnis. Und vielleicht muss man auch von Seiten der Politik mal überlegen, ob das künftig so sein muss, dass so ein Angeklagter immer anwesend sein muss bei diesen langen Prozessen und vielleicht auch an diesem Ort des Prozesses. Theoretisch, technisch könnte der aus Hamburg zugeschaltet sein. Also ob unser Rechtssystem an der Stelle noch zeitgemäß ist, das ist auch noch eine Frage.
Und dann könnte man nicht sagen, er ist über Gebühr belastet oder könnte es vielleicht nicht sagen. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter insgesamt?
bei Cum-Ex insgesamt haben wir einige Fälle jetzt gesehen, nicht so besonders viele. Und wir haben gesehen, dass eigentlich bis heute die Haftstrafen, die verhängt wurden, immer höher wurden. Von Bewährung am Anfang bis hin zu um die 8 Jahre für Hanno Berger. Das war einer der Haupttäter bei Cum-Ex. Es steht noch ganz viel an und die spannende Frage ist, was passiert jetzt nach dem Abgang von Anne Brohr-Hilker, dieser sehr engagierten Leitnerin Oberstaatsanwältin in Köln? Wie reagiert die Justiz? Will die die Sache einfach nur vom Tisch haben? Dann müsste sie viele Verfahren gegen Geldauflage oder Bewährungsstrafe einstellen. Oder will sie sozusagen was tun dafür, dass fürs Gerechtigkeitsempfinden sozusagen, dann müssen noch ganz viele Anklagen erfolgen.
Das war Ulrich Ückerseifer, der heute verfolgt hat, wie der Prozess gegen den Bankier Christian Olearius wegen schweren Steuerhinterzugs eingestellt wurde. Apple ist, je nach Tagesform, im Moment an der Börse entweder der zweit- oder der drittwertvollste Konzern der Welt. Das heißt, nicht nur tragen viele von uns ein Apple-Produkt mit sich herum, sie haben wissentlich oder unwissentlich über Fonds oder ETFs auch in Apple investiert. Apple hat aber schon lange kein bahnbrechendes neues Gerät mehr herausgebracht. Und Apple macht die Geopolitik Sorgen. Apple verkauft immer weniger Produkte in China. Und das Dritte, das Apple zusetzt, sind die sogenannten Trust Buster. Das US Department of Justice hat Apple verklagt, weil es den Wettbewerb einschränke. Ins gleiche Horn stößt die EU und das schon zum dritten Mal. Peter Kapern berichtet.
Exakt 3 Monate ist es her, dass die EU-Kommission eine Untersuchung gegen Apple auf der Grundlage des sogenannten Digital Market Acts, kurz DMA, eingeleitet hat. Heute hat die Brüsseler Behörde ihre vorläufigen Ergebnisse präsentiert und die fallen für den US-Konzern gar nicht gut aus.
Following our investigation, we believe that Apple is in breach of the DMA when it comes to these steering rules.
Nach unserer Untersuchung, so Kommissionssprecher Thomas Renier, glauben wir, dass Apple gegen die Steering-Regeln des DMA verstößt. Und weiter?
Developers should be able to steer consumers to alternative offers, cheaper options outside of the App Store.
Anbieter von Apps sollen in der Lage sein, Konsumenten zu günstigeren Angeboten außerhalb des App Stores umzuleiten. Diese Regelung soll den Wettbewerb im Interesse der Verbraucher ankurbeln. Ein Beispiel: Ein Musikstreaming-Anbieter soll in seiner App, die über den Store von Apple vertrieben wird, Kunden darauf hinweisen können, dass ein Abo für den Streaming-Dienst auf der Homepage des Anbieters billiger abzuschließen ist als über die App. Das schmälert dann natürlich die Provisionen, die Apple kassiert. Und deshalb schränkt der Konzern die Möglichkeiten des Steering für die App-Anbieter nach Auffassung der EU-Kommission in rechtswidriger Weise durch seine Geschäftsklauseln ein. So ist es ihnen zum Beispiel verboten, Preise zu nennen, zu denen ein Service außerhalb der App zu erwerben ist. App-Anbieter dürfen potenzielle Kunden lediglich durch einen sogenannten Link-Out zu einer preisgünstigeren Variante ihres Angebotes leiten. Gleichzeitig legt Apple aber fest, dass für jeden auf diesem Weg getätigten Geschäftsabschluss eine, wie die Kommission urteilt, überzogene Provision zu entrichten ist, auch wenn ein User erst Tage später den Service abonniert.
Apple will now have the possibility to analyze and assess this documentation provided by the Commission.
Der US-Konzern, so Kommissionssprecher Renier, erhält nun Einsicht in die von der EU zusammengetragenen Dokumente, um sie zu bewerten. Anschließend wird die EU-Kommission wiederum die Replik des Tech-Konzerns unter die Lupe nehmen. Spätestens im März 2025, also exakt 1 Jahr nach Beginn des Verfahrens, wird Brüssel dann entscheiden, ob Apple mit einer Geldstrafe belegt wird.
It could be 10% of Apple's global annual turnover. Or it could be daily periodic penalty payments going to up to 5% of the company's daily worldwide annual turnover.
Diese Strafen können bis zu 10% des weltweiten Apple-Umsatzes betragen. Oder sie können auch aus täglichen Geldstrafen bestehen, die sich auf bis zu 5% des Jahresumsatzes addieren. Der Digital Markets Act ist 2023 verabschiedet worden, um sicherzustellen, dass die großen Tech-Konzerne ihre Marktmacht nicht missbrauchen, um den Wettbewerb auf dem EU-Binnenmarkt auszuhebeln. 6 Internetgiganten sind als sogenannte Gatekeeper klassifiziert worden, weil weil sie durch ihre schiere Größe Märkte beeinflussen können. Für diese Gatekeeper gelten besonders strenge Regeln. Apple ist nicht der einzige Gatekeeper, gegen den die Kommission vorgeht. Verfahren laufen auch gegen den Google-Mutterkonzern Alphabet und gegen Meta. Außerdem hat die EU-Kommission heute ein neues Verfahren gegen Apple gestartet. Darin geht es um, nach Ansicht der Brüsseler Behörde, unrechtmäßige Provisionen, die Apple unter anderem von anderen App-Stores kassiert.
Und nach diesem Beitrag von Peter Kapern gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Das Entwicklungsministerium soll sparen. Gleichzeitig muss es sich anhören, wie wir finanzieren Fahrradwege in Peru und bei uns repariert niemand mehr die Schlaglöcher. Also die Entwicklungshilfe hat es schon mal leichter. Ihre beiden großen Akteure unterhalb des Ministeriums sind die KfW und die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Deren ehemalige Chefin übrigens, Tanja Gönner, die inzwischen beim BDI die Interessen der Industrie vertritt, die hat vor knapp 4 Monaten kritisiert, Deutschland fördere in vielen Ländern keine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Was sagt die GIZ selbst zu solchen Seitenhieben? Thilé hat sich ihre Bilanz angehört.
Deutschland sollte bei der Entwicklungspolitik nicht kürzen, fordert heute der Microsoft-Co-Gründer Bill Gates in einem Gastbeitrag in der FAZ. Vielleicht denken Sie, wieso mischt sich ein US-Milliardär in deutsche Angelegenheiten ein? Darauf würde die GIZ in Lang, Gesellschaft für Entwicklung und Zusammenarbeit, sinngemäß antworten: Globale Herausforderungen wie der Klimawandel, Armut oder Kriege würden über Landesgrenzen hinwegwirken. Bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023 zieht Vorstandssprecher Thorsten Schäfer-Gümbel diese Bilanz.
Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir im Jahr 2023 weltweit mehr als 2,2 Millionen Menschen dabei unterstützt, Hunger und Fehlernährung zu überwinden. Und 6,4 Millionen Menschen dabei, Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Rund 3,6 Millionen Kinder und Jugendliche genießen eine verbesserte Schulbildung und 9,3 Millionen Menschen haben einen verbesserten oder überhaupt einmal Zugang zu moderner Energieversorgung.
Über Jahrzehnte hinweg hat die GIZ überparteiliche Akzeptanz und Vertrauen erfahren. Das war einmal. Nun steht sie immer stärker unter Beschuss. GIZ-Aufsichtsratsvorsitzender und zugleich Staatssekretär im Entwicklungsministerium Jochen Flassbert dazu.
Das, was wir jetzt aber sehen, ist der schiere Populismus in vielen Bereichen, ausgelöst durch die rechtsradikalen und faschistischen Kräfte, die leider in unserem Land aufgewachsen sind. Und es schwappt auch ins bürgerliche Lager über.
Damit gemeint sind die AfD. Und auch die Union sowie Teile der FDP haben Anfang des Jahres während der Bauernproteste die Ausgaben kritisiert. Außerdem werden der GIZ Zahlungen für die Abwassersysteme im Gazastreifen vorgehalten und somit die Mitfinanzierung der Hamas. Zugleich wenden sich auf der Welt immer mehr Länder von liberalen Demokratien ab. Flassbart warnt vor den Folgen.
Die Populisten ohnehin, aber diejenigen, die auf populistischen Wellen reiten und sich daraus wahltaktische Vorteile versprechen, schaden unserem Land ganz, ganz erheblich. Sie reden deshalb am Ende auch den Interessen anderer das Wort. China und Russland füllen Räume enorm schnell auf, wo sie freigelassen werden.
Es reicht nicht mehr, nur die falschen Äußerungen zu widerlegen, erklärt Flassbart. Vielmehr möchte die GIZ auch ihre Erfolge und Umsetzung transparenter kommunizieren, vor allem mit dem Blick darauf, was es Deutschland bringe, ergänzt Schäfer-Gümbel. Für die deutsche Entwicklungspolitik steht eine unliebsame Zeitenwende an. Während der Haushalt für nächstes Jahr noch verhandelt wird, muss das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1,2 Milliarden weniger Budget für das nächste Jahr einplanen. Den etwa 26.000 GIZ-Mitarbeitenden weltweit würden die erwarteten Einsparungen existenzielle Sorgen bereiten. Keine einfachen Zeiten also für die Entwicklungspolitik. Die Einsparungen kommen zu einer schlechten Zeit. Der Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen schätzt, dass bis 2030 7% der Weltbevölkerung in extremer Armut leben. Die meisten davon im subsaharischen Afrika. Nachhaltige Entwicklungspolitik müsse laut der Agenda 2030 langfristig Armut und Hunger bekämpfen können. Diese würden den Frieden gefährden. Ganz im Sinne von Bill Gates Beitrag in der FAZ. Entwicklungszusammenarbeit müsse effizient eingesetzt werden, auch bei knappem Budget.
Apropos knappes Budget. Ich wette mit Ihnen, dass Sie aus dem Stand mindestens 2 Unternehmen nennen können, die dieses Jahr in Not geraten sind. Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit und zuletzt der Reiseanbieter FTI Touristik. In den vergangenen 6 Monaten sind doppelt so viele mittlere und große Unternehmen pleite gegangen wie im Jahr zuvor, sagt die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform. Kommt jetzt die große Pleitewelle oder alles halb so schlimm? Gregor Lischka berichtet.
Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist gestiegen. Und das recht deutlich. Heute hat die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform Zahlen zum ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht und berichtet von insgesamt 11.000 Unternehmensinsolvenzen.
Hier haben wir einen, ja man kann schon sagen, historischen Anstieg, nämlich den höchsten Wert seit 2015.
Fasst Patrick Ludwig Hansch, Wirtschaftsforscher bei Kreditreform, die aktuelle Lage zusammen. Damit verbuche man einen Anstieg um rund 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ist das nun schon eine Insolvenzwelle, die da über die deutsche Wirtschaft hereinbricht? Christoph Niering ist Vorsitzender des Verbands der Insolvenz- und Sachverwalter Deutschlands. Er betrachtet die aktuelle Lage recht nüchtern.
Also jeder, der hier ein Insolvenzdrama sieht, der übertreibt aus meiner Sicht. Wir hatten vor Corona die niedrigsten Insolvenzzahlen seit vielen, vielen Jahren, seit der Finanzkrise. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir wieder auf Vor-Corona-Niveau uns bewegen, vielleicht auch ein bisschen auf dem höchsten Niveau seit 10 Jahren, ist das immer noch ein niedriger Stand und der keinen Anlass zur Sorge gibt.
Auch Patrick Ludwig Hansch von Kreditreform möchte angesichts seiner Studienergebnisse nicht von einer Insolvenzwelle reden. Gibt aber zu bedenken, dass zuletzt auch viele größere Unternehmen von Insolvenzen betroffen waren. Er verweist auf prominente Beispiele wie den Reisekonzern FTI, Galeria Karstadt Kaufhof, das KDW oder auch Esprit.
Wir haben auf jeden Fall mit den großen prominenten Pleiten, die natürlich deutlich mehr Leute beschäftigen und auch deutlich mehr mit Kapital umgehen, haben wir größere Schäden und das macht es natürlich schon bedenklich.
Insgesamt seien innerhalb der ersten 6 Monate dieses Jahres Insolvenzschäden in Höhe von 19 Milliarden Euro entstanden. Über 130.000 Arbeitsplätze waren betroffen. Aus Sicht von Christoph Niering vom Verband der deutschen Insolvenzverwalter bergen diese Zahlen aber auch Chancen. Dank des entspannten Arbeitsmarkts sowohl für die Betroffenen wie auch die deutsche Wirtschaft.
Wir leben seit einigen Jahren in einem Umfeld, wo wir knappe Ressourcen haben, Energieressourcen, aber auch vor allem Personalressourcen. Und insolvente oder insolvenzreife Unternehmen binden häufig diese knappen Ressourcen. Und da ist die Frage, ist es nicht besser, dass diese Unternehmen diese knappen Ressourcen so zur Verfügung stellen, dass andere Unternehmen dieses Personal aufnehmen können und andere knappe Ressourcen aufnehmen können, um dann den eigenen Betrieb gut weiterzuführen.
Auch wenn eine Unternehmensinsolvenz zumindest für die Beschäftigten also einen Teil ihres Schreckens verloren haben mag. Bis auf Weiteres ist laut Kreditreform keine Trendumkehr bei den Insolvenzzahlen abzusehen.
Das heißt, es gehen noch mehr Unternehmen pleite. Warum? Das ist sicher bei jedem Unternehmen anders, aber vielleicht gibt es auch strukturelle Probleme. Fachkräftemangel, hohe Energiepreise und partiell auch unfaire Konkurrenz aus China. All diese Druckpunkte oder Druckstellen nennt der BDI, die Interessenvertretung der Industrie, ständig und heute nochmal beim Tag der Industrie in Berlin. Und der Kanzler hört zu, Nadine Lindner auch.
Das Wachstum schwach, das Verhältnis zur Regierung kühl. Mit Spannung wurde deshalb der Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz beim Tag der deutschen Industrie des BDI in Berlin erwartet. Scholz' Botschaften waren versöhnlich. Er betonte gleich zu Beginn Gemeinsamkeiten, zum Beispiel beim Thema Wirtschaftswachstum.
Wachstum kann uns davor schützen, dass es immer nur um die Verteilung des gleichen Kuchens geht. Zusammenhalt in polarisierten Welten. Darum geht es auf 3 verschiedenen, aber natürlich sehr miteinander verbundenen Ebenen. Global, in Europa und in Deutschland.
Scholz ging auch auf den schwelenden Handelsstreit mit China ein. Ein Thema, das am Tag der Industrie viele Redner bewegte.
Natürlich müssen wir unsere Wirtschaft vor unfairen Handelspraktiken schützen. Idealerweise mit einvernehmlichen Lösungen.
Im Streit um subventionierte chinesische E-Autos sollen Zölle von zusätzlich bis zu 38,1% nach bisheriger Planung der EU ab dem 4. Juli erhoben werden. Am Wochenende hatte China Gesprächsbereitschaft gezeigt. Im Vorfeld hatte BDI-Chef Siegfried Russwurm von einem guten Zeichen gesprochen. Es sei positiv, dass beide Seiten wieder miteinander sprechen würden. Deutschland mache 40% seines Geschäfts mit dem Export von Gütern, so der BDI-Chef. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, der erst in der Nacht von seiner Asienreise zurückgekehrt war, warnte in seiner Rede am Nachmittag eindringlich vor Protektionismus.
Würde also diese Frage über Ausgleichszölle wirklich zu einem Zollkrieg führen? Es würden am Ende alle verlieren.
Stattdessen müsse Europa auf Technologieführerschaft setzen, so Habeck. Federführend in der Handelspolitik ist nicht Deutschland, sondern die EU-Kommission. An die formulierte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede mehrere Forderungen. Bei der neuen EU-Kommission werde Deutschland für mehr Freihandelsabkommen, leichtere nationale Ratifizierung, Bürokratieabbau und mehr Wettbewerbsfähigkeit werben. Im Rahmen der nationalen Ebene kündigte Scholz an, dass auch mit dem kommenden Bundeshaushalt 2025 investiert werde. Die Bundesregierung will bis zum 3. Juli Eckpunkte vorlegen, noch liegen die Vorstellungen der Ampel allerdings weit auseinander. Scholz versprach zudem beim Tag der Industrie, dass ein geplantes Wachstumspaket Anreize schaffen solle, um länger zu arbeiten. Erst vor kurzem hatte der BDI den Investitionsbedarf in den kommenden 10 Jahren im Verkehrs- und Bildungsbereich auf 400 Milliarden Euro geschätzt. Damit setzte die Industrie die Regierung noch weiter unter Druck. Sigvard Russwurm am Morgen dazu im Deutschlandfunk.
Man wird auch um Priorisierungen nicht herumkommen. Das ist wie in einer Familie, wie in einem Betrieb auch. Nicht alles, was wünschenswert ist, kann man sich leisten.
Statt einer Lockerung der Schuldenbremse, um das gewünschte Investitionsziel zu erreichen, brauche es unbequeme und schmerzhafte Einschnitte, so BDI-Chef Russwurm.
So, und nicht nur die Stimmung beim BDI ist nicht so richtig toll, auch die Stimmung der deutschen Unternehmen insgesamt könnte etwas heiterer sein. Der IFO-Geschäftsklimaindex, der spiegelt, dass die Unternehmen im Juni, also gerade jetzt erst, noch mal pessimistischer sind. Klaus-Rainer Jackisch, wissen wir wieso?
Ja, das wissen wir und das wissen wir sogar ziemlich genau. Es liegt vor allem an der schlechten Auftragslage der deutschen Unternehmen. Die Nachfrage ist weiterhin sehr schwach, insbesondere aus dem Ausland und auch interessanterweise aus Ländern, denen es wirtschaftlich eigentlich ganz gut geht. Aber auch der private Konsum hierzulande ist weiterhin sehr schwach. Den Menschen steckt weiterhin die sehr, sehr hohe Inflation, die wir ja erlebt haben, in den Knochen und auch immer noch ist sie ja eigentlich zu hoch. Aber auch die Industrie selber ist nicht ganz unschuldig. Dort gibt es häufig Qualitätsprobleme. Das Image Deutschland ist schwer angeschlagen. Die Produkte will man trotzdem weiterhin zu den hohen Kosten verkaufen. Das machen aber viele nicht mehr mit, weil es eben auch günstige Konkurrenten mit ebenfalls hoher Qualität gibt. Und es gibt eben nur sehr geringe Investitionen. Und all das hat eben dazu geführt, dass die aktuelle Geschäftslage unverändert skeptisch gesehen wird und die Aussichten sogar ungünstiger als zuletzt, also dementsprechend der IFO-Geschäftsklimaindex nach unten gegangen.
Und wie schlägt sich diese Grundeinschätzung im DAX nieder?
Ja, da sollte man ja eigentlich meinen, dass die Anleger darauf reagieren, aber das tun sie wie schon seit einiger Zeit nicht mehr. Sie reagieren nicht mehr auf Konsum bzw. auf Konjunkturnachrichten. Der DAX ist also nicht im Minus, sondern kräftig im Plus. Er steht aktuell bei 18.335 Punkten, 171 mehr als am Freitag. Und das liegt vor allem daran, dass es Hoffnungen gibt, dass es im Zollstreit mit China, also zwischen der Europäischen Union und China, möglicherweise nun doch zu Verhandlungen kommt und man möglicherweise dann eben diese Strafzölle doch noch verhindern kann. Das ist ja auch die große Hoffnung der deutschen Autoindustrie, die ja gegen diese Zölle ist und auch der Grund, warum Autowerte heute kräftig gefragt sind, teilweise bis zu 3%.
Und wer auch gefragt ist, ist Covestro, ein Ölkonzern aus Abu Dhabi, will nämlich den Kunststoffkonzern aus Leverkusen ja schon länger übernehmen, aber jetzt scheint es zu klappen, oder?
Das sieht so aus. Die Abu Dhabi National Oil Company, kurz ADNOC genannt, das ist der zweitgrößte Erdölproduzent der Welt und natürlich der große Geldbringer für Abu Dhabi als eines der Emirate, der Vereinigten Arabischen Emirate. Dieses Unternehmen möchte also Covestro übernehmen, hat jetzt noch einmal das Angebot erhöht auf 62 Euro je Aktie. Und es sieht so aus, als ob jetzt doch die Anleger bereit wären, dazu zu stimmen. Und auch das Unternehmen scheint jetzt in dieser Richtung zu gehen. Man will jedenfalls offenbar verhandeln. Tja, und die Anleger, die finden das natürlich sehr positiv. Der Aktienkurs steigt um 5,5%.
Und wir schauen noch kurz auf ein Unternehmen hier aus Köln, Deutz. Die stellen traditionell Motoren her. Deutz will jetzt aber, weil das offenbar deutlich profitabler ist, auf Rüstung umstellen. Die Aktie, die ist da durch die Decke gegangen, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Heute ein Plus von 20% bei diesem Papier.
Dann ganz zum Schluss noch, wie steht der Euro?
Ja, der Euro, der ist ein bisschen gestiegen auf einen $0,0722. Die Umlaufrendite ist ebenfalls gestiegen gegenüber Freitag auf 2,46%. Und die Feinunze Gold, die kostet $11 mehr als am Freitag und steht jetzt bei 2.332 US-Dollar.
Danke, Klaus-Rainer Jackisch. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.